Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, ich muss dir ein Lied vorspielen, das gerade Furore macht. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit, immer neugierig.
Man mag es kaum glauben, aber das ist ein aktueller Pop-Hit.
Unglaublich.
Berghain von der spanischen Sängerin Rosalía. Jetzt meine Frage an dich, Willi. Ist das Klassik, die im Jahr 2025 komponiert wurde?
Nein, so kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Es hat ja von Anfang an schon etwas Poppiges durch die Art und Weise, wie das gespielt wird. Allerdings muss man sagen, in den ersten Sekunden glaubt man, es ist ein Vivaldi-Concerto. Denn das ist genau die Methode, mit der Vivaldi auch die Dinge weiterbringt, nicht?
Was heißt das konkret?
Ich spiele dir mal ein Stückchen von Vivaldi vor. Wenn man in dem Stück, das hat ungefähr diesen Drive, diese Art zu musizieren, wenn man in dem Stück eine kurze Passage allein herausnimmt.
Da hört man schon die Ähnlichkeit. Also vielleicht hat sich Rosalía ja auch von Vivaldi hier direkt inspirieren lassen.
Ich glaube schon. Also es ist die Art und Weise, wie Vivaldi sozusagen die Türklinke in die Hand nimmt. Das ist hier, glaube ich, hundertprozentig. Also ich meine, die Takte, die Einleitungstakte zu diesem Song könnten 1:1 aus einem Vivaldi-Concerto stammen. Und das Fragment, was wir jetzt noch einmal herausgespielt hatten, diese vier Takte, die sind harmonisch genauso wie das, was die Rosalía verwendet. Also das ist in Stufenfolgen, harmonischen Stufenfolgen in Dur und Moll gesagt, ist es 1-4-5-1. Das ist die klassische Kadenz. Also wenn du fragst, ist das klassisch, muss ich sagen, es baut auf einem klassischen Urgrund, auf einem Urtopos, auf einem Urkompositionsprinzip auf, das eigentlich der ganzen tonalen Musik zugrunde liegt. Also wenn wir so wollen, könnten wir sagen, eine Symphonie von Beethoven ist eine sehr ausufernde Variation dieses Prinzips 1-4-5-1. Das ist das, was man Kadenz nennt. Mhm. So kommen wir, wenn wir diese drei Stufen so definieren, es genügt sogar 4-5-1, wissen wir, in welcher Tonart, das Stück steht, wir haben den Grundton gefunden.
Ja, und im Pop sagt man auch Akkordfolge dazu. Und genau, da gibt es auch die berühmten Four-Chord-Songs, die aus den typischen Akkordfolgen bestehen, die sich immer wieder wiederholen, wo man sehr viele Lieder auf die gleichen Akkorde singen kann. Mhm. Das ist ja eigentlich jetzt nichts Außergewöhnliches im Pop. Aber das hier, dieses Lied, das klingt einfach nicht nach einem typischen Popsong, sondern das klingt orchestral, das klingt fast sakral, das hat eine Wucht und das Lied hat auch eingeschlagen wie kaum eine sonst. Also das Internet ist gerade aus dem Häuschen.
Das freut mich, weil es beginnt eigentlich genau genommen mit Vivaldi.
Es beginnt eigentlich mit Vivaldi. Ich würde sagen, wir hören uns dieses Lied, das da so eingeschlagen hat und überschwängliche Reaktionen aus aller Welt hervorgerufen hat. Wir schauen uns das ein bisschen genauer an und versuchen zu analysieren, was macht dieser spanische Popstar gerade und wie viel Klassik steckt eigentlich in diesem Hit.
Ist ja ganz interessant. Wir haben ja begonnen, es beginnt mit dieser Vivaldi-Kadenz, sagen wir es ruhig so.
Es beginnt ja eigentlich wie ein Höhepunkt.
Absolut, ja, na, sowieso. Das ist ja, das ist natürlich das Wesen eines Popsongs, ist, dass es ist ein Höhepunkt. Ne? Jetzt haben wir gerade von der Beethoven-Symphonie gesprochen. Die Beethoven-Symphonie beginnt, baut auf, erreicht einen Höhepunkt und vielleicht auch mit dem Schluss, das kämen wir jetzt von 100. ins 1000. Und baut wieder ab. Das ist ein klassischer formaler Prozess.
Es dauert aber eine Stunde in so einer Symphonie.
Es kann eine Stunde dauern, kann eine halbe Stunde dauern, kann 20 Minuten dauern. Es kann in einem Lied oder in einem kurzen Kammermusikstück, kann das auch in 5 Minuten gehen. Okay. Fast wie in einem Popsong, fast so kurz.
Hier haben wir das ja auch.
Das gibt's auch. Es gibt ja auch klassische Miniaturen und im Wesentlichen bauen sie alle auf dem auf, nur dass hier das konzentriert präsentiert wird, 1-4-5-1, 1-4-5-1, also was ich gehört habe, kommt das ja mehrmals dann wieder. Mhm. Und dann kommt einmal ein Chor, ein aufgeregter Chor, kann man gleich dann noch was dazu sagen und dann beginnt, aber da haben wir ja jetzt aufgehört, wir müssen ja weiterhören jetzt, ja. Und dann beginnt ein Sopran zu singen.
Genau. Also gut, wir hatten das Orchester-Intro, das sehr Vivaldi-artig ist, dann kommt der Chor, hören wir uns doch den Chor nochmal.
Ja, mach das nochmal an, ja. Hm. Ein Chor, ein Mittelteil, den die Solistin bestreitet, die singt da eine kleine Arie sozusagen und dann kommt der Chor noch einmal.
Ja.
Da haben wir jetzt ausgeblendet, also wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Aber also das ist eine dreiteilige Form, das ist auch ganz klassisch eigentlich. Ja. Wir haben A, B, A, heißt dann in den größeren Ausprägungen einer der dümmsten Formbegriffe in der üblichen Formenlehre, heißt die dreiteilige Liedform. Das ist oft kein Lied, ja. Es ist halt drei, warum das Liedform heißt, was kein Mensch. Es ist A, B, A. Also es ist eine Brückenform eigentlich. Ich habe einen Teil, der genauso wie er war, wie ein Refrain oder etwas verändert wiederkommt. Das ist der Rahmen. Und in der Mitte habe ich quasi, da kann man dann sagen, das ist das Hauptstück oder die eigentliche Arie, wie immer man das nennen will, das kann man ja so und so machen. Also die dreiteiligen Formen sind meistens, also viele, die schon einmal eine Symphonie gehört haben, da kommt dann oft als dritter Satz ein Menuett, das ist ein Tanz. Dann kommt ein sogenanntes Trio, das kommt daher, weil im Barock das wirklich nur zwei Oboen und Fagott gespielt haben. Das war dann wirklich ein Trio. Das ist ein anderes Menuett, sagen wir mal so, Menuett 2. Und dann wird Menuett 1 wiederholt. Das klassische Dreiteiler. Nicht? Mhm. Und hier, das gibt's aber auch, bei den Liedern haben wir es, und das kennt man ja bisher auf, heute einen Refrain.
Ja.
Nicht? Und wir beginnen mit dem Refrain, den können alle mitsingen, den kennen sie schon. Oder wenn es nahe ist, wenn es eine Uraufführung ist, sozusagen, höre ich das. Dann erzählt uns die Sopranistin, was sie zu erzählen hat. Und dann kommt der Refrain wieder und wenn wir uns gemerkt haben, können wir gleich mitsingen. Mhm. Nicht? Das wäre so das klassische Miteinander singen.
Ja, das würde man in einem Popsong ja auch erwarten, eben, weil die klassische Popsong-Struktur wäre Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, dann kommt eine Bridge oft und dann noch ein finaler Refrain. Nur hier in diesem Lied haben wir das eigentlich gar nicht, weil was wir da jetzt gerade gehört haben, war nur der erste Teil von einem, ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen soll, einer Symphonie in mehreren Sätzen vielleicht.
Ja, ja. Ja.
Also das wird nachher noch ganz anders, da kommen wir noch hin. Aber jetzt noch ganz kurz zu diesem Chorteil mit der Arie drüber, wo dann noch einmal der Chorteil kommt. Die singen ja auf Deutsch hier, was noch einmal unüblich ist, dass eine spanische Sängerin, die weltweit erfolgreich ist, dann auf Deutsch singt. Ich sage dir kurz, was dieser Text ist. Ich möchte gern wissen, ob du da irgendwelche Assoziationen dazu hast. Also der Chor singt, seine Angst ist meine Angst, seine Wut ist meine Wut, seine Liebe ist meine Liebe, sein Blut ist mein Blut.
Ja, da habe ich keine Assoziationen direkt. Und was singt sie dann?
Sie singt dann, die Flamme dringt in mein Gehirn ein, wie ein Blei-Teddybär. Eine Zeile, die im Übrigen im Internet sehr wohlwollend aufgenommen wird. Also das finden die Leute sehr cool.
Der Blei-Teddybär.
Der Blei-Teddybär. Mhm. Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf, deshalb ist mein Herz so schwer.
Gut, aber das ist jetzt klassische quasi Liebeslyrik oder Verzweiflungslyrik. Das passt schon auch irgendwie zusammen. Und es wird halt gerahmt durch diesen Chor. Und der Chor sagt beim zweiten Mal dann dasselbe?
Ja, genau. Der singt dann nochmal also dieses, seine Angst ist meine Angst. Ich muss dazu jetzt vielleicht auch ein bisschen was erzählen. über dieses Lied und seinen Kontext. Also, ich habe schon gesagt, Rosalía, eine spanische Sängerin, die eine musikalische Ausbildung genossen hat, die hat eine Flamenco-Ausbildung gemacht. Sie hat auch am Anfang ihrer Karriere Flamenco mit Pop, mit elektronischer Musik vermischt und damit begonnen und hat sozusagen ihre Karriere darauf aufgebaut. Hat dann aber bei jedem Album, das sie gemacht hat, eigentlich immer etwas komplett anderes gemacht. Also es gibt ein Album, das ist eher so Latino-Rhythmen, Reggaeton, also so tanzbare Latino-Musik. Andere Alben sind eher ja, Pop-Experimente. Und jetzt hat sie ein neues, das nennt sich Lux. Und da ist eben dieses Lied Berghain, das auch noch nach einem Berliner Techno-Club benannt ist, was so viele Rätsel aufwirft, die können wir wahrscheinlich auch gar nicht alle beantworten.
Aber von Techno war da jetzt gar keine...
Warte ab. Und, ja, und was noch spannend ist an diesem Album, ist, dass sie da insgesamt auf 13 Sprachen singt. Also die hat sich das sozusagen phonetisch angelernt. Aha. Singt da Latein, Arabisch, Deutsch, Ukrainisch, Spanisch, alles Mögliche.
In diesem, dieser Nummer.
Nein, auf dem ganzen Album.
Aber Album. In dieser Nummer.
In dieser Nummer kommen zumindest 3 Sprachen vor. Mhm. Ja genau, und was man da hört, ist übrigens das London Symphony Orchestra.
Aha, na, die werden alle die Assoziation Vivaldi gehabt haben, da bin ich mir ganz sicher. Bei den ersten Takten, dann nicht. Also ich meine, es ist ja schon so, dass das, er hat aber bei mir auch jetzt dieser Chor zum Beispiel, beschwört bei mir Assoziationen wieder zu einem anderen Barockmeister herauf, lustigerweise einem englischen, dem Orpheus Britannicus Henry Purcell. Letzte Drittel des 17. Jahrhunderts. Der hat ganz spezielle Arten von Opern komponiert, die also sehr britisch sind und sehr irgendwie auch so also Shakespearean sind. Und da gibt's auch so kurze Chorstellen, zum Beispiel in Dido und Aeneas, gibt so eine kurze, da kommen die Hexen und die singen Destruction is our delight. Also kann man sich gut, passt auch gut ins Kinderzimmer. Und das hat auch so diesen
passt zum Bleiteddybär.
Also ein absoluter Bleiteddybär. Auf Purcell heißt also dann so. Ist auch schon wieder vorbei. Es ist eine ganz kurze Nummer, die jetzt in diesem Fall formal, wenn wir schon bei Formenlehre sind, ganz ähnlich ist, nur ist hier A und B und A und B. Nicht?
Ja,
also zuerst Destruction is our delight und dann ist dieses Gelächter. Also das kommt, beides kommt zweimal. Nicht? Mhm. Und, aber sozusagen dieses rhythmisierte Singen, das wird sie wahrscheinlich nicht gekannt haben, denn Vivaldi offensichtlich, weil das ist so ein offenkundiges, eine Art Zitat, aber da sieht man sozusagen die Mittel, weil du gesagt hast, gibt's Klassik, sozusagen hat das was Klassisches. Also das hat was, sagen wir, eher Barockes in diesem Fall, bis jetzt. Mhm. Das wäre sozusagen Vivaldi und etwas anderes, was im Barock auch war, diese stark rhythmisierten Chöre. Nicht? Also das ist nicht so wie bei Bach oft, dass die Chöre 10 Minuten dauern, sondern das ist immer, ich weiß gar nicht, was das ist.
Gut, das heißt, wir hatten jetzt in diesem Lied Berghain zuerst dieses Vivaldi-Intro, dann hatten wir die ABA-Chor-Form,
den Hexenchor. Ja.
Dann bin ich gespannt, was da jetzt als nächstes kommt.
Ja, das ist, wir haben ja schon ein Stück gehört von dieser Sopran-Arie, wie wir es genannt haben, und das hat natürlich etwas von einer... Zumindest in der Tonhöhe hat sie etwas von der Königin der Nacht, aber da fehlen allerdings die Koloraturen. Das kann schon, das, in der Oper könnte das Teil einer Sopranarie sein. Nicht? So ein großer melodischer Bogen. Noch dazu, wo sie ja so klagend singt, dass ihr Herz schwer ist und der Bleiteddybär ihr im Magen liegt.
Der Bleiteddybär, der so ganz unschuldig dahergekommen ist, offenbar, und sich in ihr Herz gedrängt hat. Ja. Gut, weiter geht's dann auf Spanisch.
Aha.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, dass man sich das vorstellen kann. Ich habe gesagt, das London Symphony Orchestra spielt da im Hintergrund und man sieht auch Orchestermusiker und Chor im Video, im Musikvideo, wo die Sängerin Rosalía irgendwie zuerst zu Hause ist. Man sieht sie irgendwie bei der Hausarbeit, beim Bügeln und so weiter. Und sie ist immer umgeben von diesem Orchester. Und dann geht sie hinaus, man sieht sie in der Straßenbahn, beim Arzt, im Geschäft. Also Das auch dieses Orchester, ja, das folgt dir auf Schritt und Tritt. Das ist immer, das umgibt sie die ganze Zeit.
Eine fixe Idee.
Ja, so irgendwie so. Genau, und sie wirkt so wie eine trauernde Witwe, die von deren Herz sehr schwer ist und die von einem Orchester verfolgt wird.
Aha, nee, aber das ist aber ganz lustig. Da bietet das Video, also zumindest die Passagen, die man bis jetzt gehört hat, bietet das Video dann sozusagen ein bisschen eine Aufklärung, dass das sozusagen die fixe Idee ist, die sie verfolgt. Und das wäre ja auch ganz witzig, dass dieses Orchester quasi klassisches oder barockes zitiert. Die kennen ja nichts anderes. Die kennen ja keinen Popsong spielen oder können schon, aber tun sie normalerweise nicht. Und dass das sozusagen das ist, was ihre Gedanken benebelt oder so. Ich weiß nicht, das ist jetzt eine kühne Improvisation.
Ja, ja. Aber irgendwie so was Nebliges hat es schon. Mhm. Und ich finde, es hat so, es wirkt so spirituell irgendwie. Es hat so eine fast sakrale Wirkung. Aber hörst du das auch raus oder ist das einfach meine Assoziation mit diesen Klängen, dass ich das irgendwie in einen höheren Kontext stelle?
Kann sein, weil man natürlich gewöhnt ist, dass diese Barockmusik, also auch Vivaldi, der nicht nur Concerti, sondern auch geistliche Musik komponiert hat, in demselben Stil. Mhm. Oder so wie wir es von Bach kennen, der ja auch seinen Unterhaltungsstil, das war ja nicht getrennt. Die haben eine Sprache gesprochen. Mhm. Und die hat man dem lieben Gott gewidmet oder auch beim Biertrinken dazu als Unterhaltungsmusik gespielt. Oder wie du zuerst schon gesagt hast, zum Tanzen. Das gehört ja in Wirklichkeit alles zusammen. Nicht? Ja. Und bei Bach ist es halt alles omnium ad majorem Dei Gloria, also alles zur höheren Ehre Gottes, steht über jeder Partitur von ihm drüber, wurscht ob geistlich oder weltlich. Das ist natürlich eine Spiritualität, die wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können, die aber da vielleicht irgendwie nachwirkt, sozusagen, dass da irgendwas, sie ist unglücklich und trägt einen Pinkel mit sich herum. Mhm. Nicht? Und das ist vielleicht dieses Orchester und diese Klänge, die dieses Orchester produziert. Ich interpretiere da jetzt immer irgendwas, aber vielleicht.
Aber es ist offen für Interpretation. Mhm. Schauen wir doch oder hören wir mal den nächsten Akt.
Ja, genau, wie geht es jetzt weiter? Genau.
Es ist noch immer nicht aus.
Ah, das ist nicht der Schluss.
Nein, so. Noch immer nicht.
Ja, das Lustige ist, dass der Chor ja immer in ein unglaubliches Ritardando mündet.
Ja, Ritardando, das heißt, er wird langsamer.
Es wird langsamer und kommt fast zum Stehen oder kommt ja eigentlich zum Stehen. Ja. Ritardando ist natürlich ein Klassiker, beim Barock und vor allem in der Klassik und in der Romantik immer da, in der sogenannten klassischen Musik. Allerdings nicht in einer so ostentativen Form, weil die werden ja wirklich bam, 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 bam. Also das gibt's, aber eher selten. Gibt dem Ganzen irgendwas so psychisch Krankes, hat man das Gefühl. Irgendwas so was sehr Insistierendes.
Ja.
Nicht?
Ich habe das Gefühl, da wird man auch gezwungen, in seinen Bewegungen langsamer zu werden.
Klar.
Also so meine Gedanken, die ich habe, während ich dieses Lied höre, oder meine Schritte, die ich habe, während ich gehe, die Musik zwingt mich dazu, also als wäre die Musik irgendwie ein stärkerer Muskel als meine Beine.
Ja,
der zwingt mich dazu, langsam zu werden. Also das hat schon so eine arge Wirkmacht.
Zieht am Gürtel.
Ja, genau.
Und ich
bleib mal stehen.
Kann man dazu tanzen eigentlich oder wird dazu getanzt?
Das wird sich zeigen, wenn es vielleicht dann Konzerte gibt. Ich glaube, es wird eventuell getanzt im nächsten Teil, der kommt. Ganz kurz wollte ich nur noch sagen, was hier gesungen wird in dieser spanischen Strophe. Wir haben ja dann einen Sprachwechsel. Da singt sie unter anderem, ich bin nur ein Zuckerwürfel, ich weiß, dass die Hitze mich schmelzen lässt. Mhm. Und dann wird der Chor langsamer. Also es ist auch so, als würde jetzt dieser Zuckerwürfel schmelzen.
Ja, das
sie versinkt.
Eines ist ja interessant. Also man hat ja während des Gesangs, des Solo-Gesangs, da das Gefühl, also jetzt ist das Orchester da und begleitet, auch mit so typischen Begleitfiguren.
Ja.
Nicht? es setzt einen Moment lang aus. Sie singt einen Moment lang allein. Das ist wie wenn sie die jetzt los würde und dann fangen sie die wieder ein. Und dann singen sie wieder und dann kommt wieder der Chor und wird es ganz insistierend langsam. Da muss man jetzt sagen, das ist natürlich, wie immer man das jetzt einordnen möchte, das ist eine Komposition.
Ja.
Nicht so, wir haben unsere legendäre Folge über Bohemian Rhapsody, wo man auch sagt, das ist jetzt nicht einfach ein Pop-Song, das ist komponierte Musik.
Ja.
Das ist ein insofern quasi klassisches Werk, wie man sagt, wenn man Klassik jetzt als sozusagen die komponierte Musik, wo nicht einfach so einem eine Melodie einfällt und da tut man ein bisschen was vorher und ein bisschen was nachher und in der Mitte ist eben diese Melodie
ausgearbeitet. Das heißt, du würdest schon für dieses Lied auch sagen, das ist eine Komposition? Das ist,
ja, absolut.
Und würdest du das über einen Ed Sheeran Pop-Song auch sagen? Oder über ein typisches Ö3-Radiolied?
Nein, ganz sicher nicht. Das sind die neue Ausformungen des normalen Lieds. Natürlich gibt es kompliziertere, einfache und sehr einfache Lieder. Nicht so, wie wir gesagt haben, also da ist ein hübscher Refrain und dann singt er halt irgendwas dazwischen und dann kommt der Refrain noch einmal und alle können mitsingen. Das ist jetzt kein Qualitätsurteil, sondern es ist einfach gestrickt. Heißt nicht schlecht. Ja. Ja. Es gibt sehr komplexe klassische Kompositionen, die Urfahrt sind, ja, aber sie sind komplex konzipiert.
Okay. Also eine Komposition ist etwas, sobald es eine gewisse Komplexität hat.
Sobald es eine gewisse Architektur hat. Ich meine, auch ein einfaches Lied ist eine Komposition. Ja. Also es muss ja irgendwann einmal wem eingefallen sein. So wie Komm lieber Mai und mache, die Bäume wieder grün, glauben wir alle, ist ein Volkslied, hat aber Mozart komponiert. Ja. Also es gibt Dinge, die so simpel sind, also so manchmal ist auch der Zauberflöte.
Moment, das heißt, wenn der Mozart was schreibt, ist es immer eine Komposition, auch wenn es eigentlich ein Lied ist.
Nein, jedes Lied ist eine Komposition. Ja. Auch wenn dir jetzt was einfällt, eine hübsche Melodie, hast du sie letztlich komponiert, du hast sie zusammengestellt aus Elementen, die du halt im Kopf hast. Nicht? Componere heißt es zusammenstellen.
Ja. Aber dann brauchen wir einen anderen Begriff für einen Popsong dieser Art, der sich abhebt von den Konventionen.
Genau, abhebt von den Konventionen insofern, also ein normaler Popsong ist in Liedform, in irgendeiner Form. Mehr oder weniger komplex. Du kannst das vierteilig machen, fünfteilig oder nur einteilig oder zwei. Also egal, aber das ist so diese Abfolge mit letztlich, sagen wir, mit einem Refrain. Nicht? Dann ist es auch eine Komposition, aber es ist nicht eine komplexe Konstruktion. In dem Fall haben wir aber jetzt schon bis jetzt, wo du sagst, das ist noch nicht aus, das könnte jetzt so aus sein. Wäre es auch schon eine Komposition höheren Grades insofern, es ist viel ganz anders strukturiert, weil wir haben den Vivaldi-Teil, wir haben den Hexenteil, wir haben die Arie, wir haben den wiederkehrenden Chor und dieses retardierende Moment des Symphonieorchesters, das plötzlich, ich meine, in einem normalen Lied hast du eine Begleitung, es geht und da singst du deine Melodie drüber. Aber hier haben wir da plötzlich einen Teil, wo das Orchester mit ihr begleitet mitgeht und plötzlich aufhört. Ja, das muss ja einer anordnen. Das ist der Komponist. Der sagt also bis hierher und jetzt aus welchen Gründen auch immer. Das kann man sich ja dann ausrechnen. Also wie wir gesagt haben, wir haben ja schon die kühnsten Deutungen dieser Texte und der Melodien gemacht jetzt da. Das kann stimmen oder auch nicht. Ist ja auch ganz wurscht. Es beschäftigt uns offensichtlich. Ja.
Und wir sind noch nicht einmal bei Minute 2.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Bei 2 Minuten sind wir noch gar nicht angelangt. Es kommt dann ein weiterer Teil. Nach einer Popsong-Logik könnte man Bridge dazu sagen, aber ich glaube, das passt hier gar nicht, weil es ist einfach ein weiterer Akt.
Die Bridge ist der Übergang zum Schluss sozusagen.
Ja, genau. Ja. Die Bridge ist normalerweise vor dem finalen Refrain so ein Moment, in dem entweder ein Innehalten passiert oder eine kleine Wendung passieren kann. Also irgendetwas, was dann noch einmal die Intensität des letzten Refrains nochmal steigert.
Ja, das ist also sozusagen das Innehalten vor dem
Oft wird dann noch einmal eine neue Melodie eingeführt oder ein anderes Tempo eingeführt. Und es ist schon ein narratives Element.
Ja,
und hier ist das ganz anders.
Ja, das verstehe ich. Und ist der Schluss dann eigentlich prinzipiell, sind wir bei den einfachen Formen, ist das dann der Refrain?
Meistens
oder kann da was anders sein?
Na, es gibt natürlich auch Popsongs, die anders enden, aber so diese schematische Popsong-Struktur.
Hat die Bridge und dann den Refrain.
Hat dann meistens einen finalen Refrain.
Also es ändert sich nichts.
Nein, es ändert sich nur die Intensität vielleicht. Also es wird.
Okay, das ist dann die einfache
vielleicht.
Struktur. Und würde man, wenn wir jetzt noch einmal sehen, was heißt komponiert. Also es ist auch komponiert, die einfache Struktur. Aber wenn wir eine Bridge hätten und die dann eine andere Conclusio zieht, eine andere Schlussfolgerung und vielleicht eine andere Musik bringt oder einen stark veränderten Refrain, dann ist das ja auch schon wieder komponiert.
Ja, ja. Und dann würde man wahrscheinlich auch so sagen, oha.
Was ist denn jetzt los?
Das ist auch, ja, ja, ein erstaunliches Poplied.
Ja, ja, ja,
ja. Und hier kommt jetzt eben ein Teil, wo man eine weitere Sängerin hört, nämlich die isländische Sängerin Björk, die da auch noch mitgesungen hat.
Die absolviert hier ein Gastspiel oder wie
offenbar,
ist das?
Ja, so kann man das nennen. So, Gastspiel sagt in der Popmusik auch niemand.
Ja, ja, nein, das ist ja
Featuring
das ist,
Björk.
Das ist jetzt eher Featuring Björk. Ja. Aber ist das üblich eigentlich? Weil die Björk ist ja eigentlich viel berühmter als die Rosalie, oder?
Ich würde sagen, es kommt auf die Generation an, die das
also in meiner
fragst.
Generation ist sie berühmter, gut.
The only way to save us is through divine intervention. The only way how we'll be saved is divine intervention.
The only way I will be saved is through divine intervention. Also man ruft nach einer göttlichen Intervention für das Problem, das wir da haben.
Und das macht jetzt Björk, also der Engel vom Himmel oder so irgendwas, kommt irgendwie, ich weiß es ja nicht.
Ne? Können Sie mal nicht so. Ja. Insgesamt ist es total schwer, diesen Text zu analysieren. Der ist sehr symbolisch aufgeladen, ja, mit dem Zuckerwürfel, der schmilzt und dem Bleiteddybären.
Na gut, und jetzt ist der Zuckerwürfel geschmolzen, also jetzt liegt es als Pfütze vor uns sozusagen. Ja. Jetzt kommt die andere Sängerin, das ist ja schon interessant.
Ah,
ja. Und die sagt,
brauchst
dass du brauchst die göttliche Erlösung.
Mhm.
Ja?
Ja, und dann heißt dieses Lied aber Berghain, was für diesen Berliner Techno-Club steht, was man international gar nicht überall versteht.
Ja, klar.
Und was du vielleicht über diesen Techno-Club wissen solltest, ist, dass es angeblich sehr, sehr schwer ist, dort hineinzukommen. Also die haben eine sehr strikte Türpolitik.
Weil das ein Türsteher ist.
Ja, ja, die, also da gibt es sogar so Geschichten, dass zum Beispiel Elon Musk angeblich abgewiesen wurde. Auch darüber gibt es ein eigenes Lied, nämlich von der Band von Wegen Lisbeth. Das heißt Elon.
Elon Musk kommt nicht ins Bergheim.
Und der Text von Rosalias Berghain enthält keine klaren Anspielungen auf weder Techno, also musikalisch vielleicht, aber im Text gar nicht und auch auf den Club nicht. Man könnte vielleicht diesen Sehnsuchtsort darin suchen, also so eine Art Nachtclub als mystischer Tempel, wo Ekstase erwartet wird und vielleicht auch eingelöst wird.
Aha. Ja, das ist natürlich möglich. Ja, ja, vor allem bei einer Klientel, die weiß, was Berghain ist.
Ja, genau.
Ja, also ja, ist interessant. Eines ist interessant. Die Nummer, sage ich schon, dieses Intermezzo, das Björk hier singt,
ja.
Dieser Engelsauftritt. Mhm. Weiß nicht, ob du aufgepasst hast, was da die Begleitung dazu ist.
Ich müsste lügen. Hören wir es nochmal kurz an.
Ja. Genau die Harmonien, die am Anfang beim Vivaldi sind. 1, 4, 5, 1. Ich glaube überall, wir müssen es dann noch einmal hören. Ich habe jetzt nicht so genau bei allen Teilen aufgepasst. Ich glaube überhaupt, dass sich das durchzieht durch die ganze Nummer. Ich glaube, das gibt dem Halt. Womit es, wenn wir bei den klassischen Formen wäre, eine Passacaglia wäre oder eine Chaconne. Der immer gleichbleibende Bass in der Regel oder jedenfalls eine Melodie, die ununterbrochen wiederholt wird, ist eine Variationsform in Wirklichkeit.
Ja.
Und es lagern sich immer andere Sachen drüber. Und wenn das, wie gesagt, wir müssten es jetzt noch einmal hören, ob es wirklich sich ganz durchzieht. Das kann ich nicht sagen.
Ja.
Aber hier ist es mir ganz deutlich aufgefallen. Und das wäre dann auch schon wieder interessant, weil das ist dann schon wieder eine Anleihe bei einer im Barock häufig genützten Form, die dann auch später noch vorkommt bei Brahms und überall. Aber Chaconne, Passacaglia ist etwas, das gibt es bei allen Barockkomponisten, nicht? Das ist noch eine Anleihe.
Ja. Also entweder die Rosalia kannte ihre Barockkomponisten oder es handelt sich hier um etwas, das im Pop überhaupt nachwirkt, ohne dass wir das so klar dem Barock oft zuschreiben.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja.
Mhm. Eine Frage noch zum Berghain. Wäre das für dich das erste Mal, dass mit orchestralen Klängen ein Nachtclub gewürdigt wird?
Wahrscheinlich.
Oder gibt es klassische Komponisten,
ja,
die über Nacht-Etablissements geschrieben haben?
Ja, da gehe ich ins Maxim, dort bin ich sehr intim. Ich duze alle Damen, nenne sie beim großen Namen. Lustige Witwe von Franz Lehár.
Aha, okay.
Ja. Und natürlich auch, ich meine, wir haben schon gehabt Offenbach, den Cancan. Da geht es ja auch um
da wird
um
quasi das Moulin Rouge wieder in eine Operette gehüllt, ja,
quasi,
sozusagen.
Ja. Okay. Nein, also das wäre, wenn es nur darum geht, das ist noch nicht neu.
Ja. Na gut, also das heißt, Nachtclubs waren immer schon Sehnsuchtsorte.
Ja, sicher.
Und vielleicht waren sie auch in der Vergangenheit schon von Türstehern flankiert, die nicht jeden reingelassen haben. Womit dann dieser Nachtclub vielleicht auch ein Code für den Himmel ist. Alle wollen rein, aber
alle
nicht alle
rein,
dürfen.
Nicht alle kommen, ja.
Na gut, hören wir weiter, oder?
Mhm.
I'll fuck you till you love me. Do you love me?
Und damit ist es dann aus.
Das ist jetzt der Schluss.
Ja.
Also das löst sich ja total auf. Im Übrigen wiederum über diesen 1451, über den Vivaldi, über der Vivaldi-Kadenz. Wie gesagt, die ja nicht vom Vivaldi, sondern die liegt der ganzen abendländischen Musik zugrunde. Das ist jetzt ist ja wieder ein vollkommen anderes Element. Was sagt er da mit Love Me?
I'll fuck you till you love me, singt er da. Vielleicht dann auch etwas über die Sehnsüchte der Feiernden im Berghain aussagen könnte oder einfach über die menschliche Sehnsucht generell.
Mhm. Oder wie man Liebe erzwingt, weil so ja eher wahrscheinlich nicht. Ne? Also gut, das ist die langsame Variante des zugrunde liegenden Basses, der zugrunde liegenden Kadenz, aber aufgelöst sozusagen. Und ein Element ist noch drinnen, das ist mir auch aufgefallen, dass vorne bei der Begleitung des Solo-Gesangs vom Orchester gespielt wird, da sind diese Glissande hinauf. Das kommt vorne auch vor.
Ja, das klingt ja fast wie Messerstiche. Das erinnert mich schon ein bisschen so an Hitchcock, Psycho.
Ah. Ja. Ja, ganz interessant. Also das löst sich alles auf. Also sind Elemente, die wir vorne im Zusammenhang gehört haben, die dann hinten zitiert werden. Ist jetzt, wenn man jetzt also sehr hochgestochen daherkommt und sagt, wie können wir das mit klassischen Formprinzipien erklären, dann würde diese Nummer mit der Durchführung aufhören, sozusagen, dass Elemente verarbeitet werden oder Elemente isoliert werden, isoliert hingestellt werden. Nicht? Also da kennt ihr jetzt 100 Beispiele, das ist ja wurscht.
So ein bisschen dekonstruiert, so ein Teil für sich.
Und du sagst es. Ja. Das ist auch genau das, der Eindruck, den ich habe in der Komposition jetzt. Also das ist ja offensichtlich wirklich etwas ganz speziell und einzigartig Komponiertes, weil eine Song dieser Form, dieses Aufbaus gibt es nicht bis jetzt, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass es da einen Vergleich gibt dafür. Ne? Ich weiß nicht.
Also genau so in dieser Form fällt mir jetzt nichts ein. Natürlich gibt es schon Popsongs, die eben weggehen von diesem typischen Schema. Und Bohemian Rap, so die ist, das macht es ja auch.
Ja,
genau. Aber macht es mit anderen Mitteln und macht es dann mit einer wieder anderen Struktur.
Ja,
also
eben,
vielleicht ist das doch recht einmalig hier.
Ja. Ich meine, das widerspricht ja allen Erwartungen auch, die man im Berghain an einen Song stellt. Nicht? Also,
aber eigentlich nicht, weil letztendlich geht es bei beidem um Überhöhung und Ekstase. Mhm. Also beim Techno zum Beispiel führt dieses Wiederkehrende, dieser Beat, der einen fast in eine Art Trance versetzt, führt dazu, dass man, ich sage jetzt mal salopp, höhere Bewusstseinsebenen erreicht. Und dieses orchestrale, wuchtige tut das ja gewissermaßen auch mit anderen Mitteln.
Ja.
Also vielleicht ist das ja das Geniale an diesem Lied, dass hier das euphorische Erlebnis von beiden Genres erfüllt wird.
Da fällt mir jetzt ein Stück dazu ein, das ist Teil einer, heute haben wir es komischerweise, man sagt immer, in England gibt es keine guten Komponisten.
Sagt aber, man das?
Ja, also England ist ein Land ohne Musik in Wirklichkeit über Jahrhunderte gewesen.
Aber im Pop-Kontext ist das ganz anders. England das Land der großen
führende Nation, da brauchen wir nicht reden, aber davor war es eher dünn gesehen.
Ach so, da war nur dieser Herr Purcell.
Der Purcell und dann war lang nichts. Und dann kamen, am Beginn des 20. Jahrhunderts, etwa mit der Richard-Strauss-Zeit in Deutschland, kamen Komponisten wie Edward Elgar, aber gar nicht populär. Und dann in der gemäßigten Moderne, Benjamin Britten ist natürlich einer der wichtigsten Komponisten der ernsten Musik des 20. Jahrhunderts, wenn man es jetzt so nennen will. Also da hat sich das geändert. Im 20. Jahrhundert hat das sehr geändert. Und ich meine, von Pop, da brauchen wir gar nicht reden. Ja. Ist natürlich, die sind in London zu Hause.
Genau. Aber Moment, warum reden wir jetzt von britischer Musik? Moment, weil sie ist ja Spanierin.
Ja, nein. Aber ich habe zuerst schon ein Beispiel gebracht mit Purcell, der ja nicht, wenn wir von Barockmusik reden, reden wir von Bach und Händel und Vivaldi und vielleicht von den Franzosen, aber sicher nicht von einem Engländer. Und da kam jetzt der Purcell ins Spiel, der ein wichtiger Komponist war, aber ein Solitär. Also es gab sonst ist die englische Musik also nicht so rasend bedeutend, auch im Barock nicht. Und jetzt kommt noch was, also ein Zeitgenosse der schon genannten Britten und Elgar war ein gewisser Gustav Holst, der ein Erfolgsstück geschrieben hat, das heißt Die Planeten. Alle damals benannten Planeten, beginnend mit dem Mars. Und der Mars ist ein kriegerisches, ich würde sagen für klassische Verhältnisse, Heavy-Metal-Stück. Ja?
Kann sein, dass wir darüber mal gesprochen haben in einer Folge über Star Wars?
Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt wir haben wir
da
getrieben.
Ja, da klingelt es nämlich jetzt bei mir. Es ist schon eine Weile her.
Ja, bitte, meine Damen und Herren, nachhören.
Bitte hören Sie es an. Genau.
Aber jetzt zur Erinnerung, zur Auffrischung. Hören wir den Schluss von Mars. Weil du zuerst von Techno gesprochen hast, ja, und diese insistierenden, repetitiven Strukturen, die uns irgendwie so in Ekstase versetzen. Und weil wir vorher auch geredet haben von diesen seltsamen, übertriebenen Ritardandi, also dass das immer so langsamer wird. Mhm. Der Schluss von Mars in Holsts Planeten gehört absolut in diese Kategorie, finde ich. Das ist auch, man muss sich vorstellen, der Mars beginnt ganz leise mit einem durchgezogenen Rhythmus, der nie aufhört. Und da kommt also wirklich der Krieg. Und der Wälz wird immer lauter, immer intensiver und wälzt alles nieder. Und das endet also mit so einem totalen Zusammenbruch. Also ich glaube, das könnte man jetzt zum Beispiel hier auch hinten dranhängen. Das wäre nicht unlogisch als Schluss.
Es ist dasselbe Prinzip, oder? Ja, das macht es auch irgendwie spannend, dass es dann so langsam wird und man wartet auf den Schlusston.
Und man denkt, geht es noch einmal oder nicht? Und eigentlich hat das etwas wahnsinnig bedrohlich.
Ja, man hat so eine innere Anspannung und man kann sie noch nicht loslassen.
Ja, man kann, genau. Hier ist der Schluss eben so. Ja. Das ist auch etwas, was wir haben ja über Karl Orff auch einmal gesprochen, nicht? Carmina Burana, die ganze Schlagzeugästhetik, die da drinnen steckt. Und das ist ja auch mit den insistierenden Wiederholungen. Stravinsky hat das natürlich ganz stark. Le Sacre du Printemps, eines der Kardinalstücke der musikalischen Moderne. Da weiß man auch nicht. Kommt es noch einmal? Kommt es noch zweimal? Oder nicht mehr?
Das ist quälend, oder?
Ja, also, kann quälend sein, ja.
Es ist ja auch gewissermaßen Musik hier eine Art körperliches Erlebnis.
Ja, klar.
Und da passt jetzt vielleicht auch etwas dazu, das Rosalía in einem Interview gesagt hat, nämlich sie möchte Musik schaffen, die ein Gesamterlebnis ist. Kultur, Sprache, Klang sollen verschmelzen. Das ist so ihr Anspruch. Und das erinnert mich jetzt ein bisschen an Wagner, oder liege ich da falsch?
Unser Freund Richard Wagner. Es gibt ja Komponisten, die ziehen sich durch unsere Podcasts durch. Das eine ist Mozart, ist halt auch schon vorgekommen. Und Wagner. Na klar, das ist das Gesamtkunstwerk. Das ist das, was ich zuerst gemeint habe mit komponiert. Da kommt eine Welt zusammen, weil alle möglichen Dinge, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben, auf den ersten Blick zusammen verschmolzen werden zu einem Kunstwerk, das eine ganz bestimmte Aussage darstellt. Und das ist eben das Gegenteil von dem, wo wir angefangen haben. Das ist nämlich auch interessant, dass mit Vivaldi, von dem Stravinsky gesagt hat, der hat 600 Mal dasselbe Konzert komponiert, was natürlich eine Gemeinheit ist. Formal stimmt es auch nicht wirklich, aber bis zu einem gewissen Grad. Also das dreisätzige Konzert, schnell den ersten Satz, langsam den zweiten Satz, schnell den dritten Satz, ist immer ungefähr in derselben Form. Aber heute muss er nicht immer eine neue Melodie einfallen, jetzt grob gesprochen. Mhm. Nicht? Beginnt also mit diesem quasi formalistischen, eben 1, 4, 5, 1. Die Welt ist völlig in Ordnung, das ist die klassische Kadenz. Ja. Und das wird schrittweise ausgehebelt. Das ist sehr, man müsste jetzt fast wirklich noch einmal untersuchen, wenn man es jetzt noch einmal hört, ob nicht dieses 1, 4, 5, 1 sich bis zum Schluss, bis es eben vollkommen dekonstruiert ist, doch durch dieses ganze Stück, durch diese ganze Komposition durchzieht und immer neu definiert wird, bis es am Schluss zusammenbricht, weil es geht eben nicht mehr. Weil vielleicht die Björk als Engel versagt.
Ich werde darauf achten, wenn ich mir das dann später noch einmal im Ganzen anhören werde, dieses Lied. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Sie auch Poplieder kennen, die es wert wären, auf diese Art analysiert und dekonstruiert zu werden, dann schicken Sie uns das bitte. Wir suchen immer wieder gerne nach den Verbindungsstellen zwischen Pop und sogenannter Klassik. Und
ja, ich habe das jetzt wirklich so kennengelernt und staunt eigentlich von Sekunde zu Sekunde, was da passiert. Nämlich immer das, was man nicht erwartet.
Ja. Und mit dem, was ich jetzt von dir alles so gelernt habe, werde ich mir das ganze Album mal anhören.
Noch einmal anhören.
Ja, absolut.
In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören.
Ja. Ja, ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.